Tech und Trara.
Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Tech und Trara, dem Podcast der Netzpiloten. Diese Folge ist sozusagen als kleine Wahlhilfe zu verstehen, denn wir schauen auf die Wahlprogramme der Parteien und zwar speziell darauf, was sie zur Digitalisierung zu sagen haben. Dazu haben wir unsere langjährigen Freunde von Politik Digital und unsere neuen Freunde vom Common Grounds Forum eingeladen. Sie werden diese spannende Folge gemeinsam durchführen. Die Moderation übernimmt Steffen Wenzel. Wir wünschen euch jetzt noch viel Spaß.
Am 23. Februar ist Bundestagswahl in Deutschland. Die beherrschenden Debattenthemen sind Migration, das angespannte Verhältnis zur USA oder auch der Krieg in der Ukraine. Worüber die wenigsten reden, ist das Thema Digitalisierung. Dabei besteht genügend Anlass, das Thema stärker in den Fokus zu rücken. Wie gehen wir mit den Entwicklungen um, die sich im Silicon Valley abzeichnen? Wo steht Europa, wo steht Deutschland zum Beispiel bei den Themen Regulierung von KI oder auch Meinungsfreiheit versus Faktencheck? Mit welcher digitalen Agenda ziehen also die Parteien in den Wahlkampf und was wollen sie verändern? Wie wollen sie in Deutschland die Digitalisierung endlich voranbringen? Dieser Podcast ist eine Co-Produktion der Netzpiloten, des Common Grounds Forum und von Politik Digital. Mein Name ist Steffen Wenzel und ich möchte diese Themen mit Oliver Bott, er ist Projektmanager für das Thema digitalisierte Gesellschaft bei der Stiftung Mercator, und mit Lea Hildermeier und Marina Becker vom Common Grounds Forum diskutieren. Hallo erstmal an euch drei. Marina, ich habe jetzt gerade das Common Grounds Forum erwähnt. Kannst du das mal kurz vorstellen, was das überhaupt ist und vielleicht auch noch mal ein paar Worte zu dir sagen?
Genau. Das Common Grounds Forum ist eine Jugendbeteiligungsorganisation, die das Ziel hat, die Stimmen der jungen Generation mehr in die Politik reinzutragen. Und mit diesem Hintergrund waren dann Teilnehmer des Common Grounds Forum auch beim Digitalgipfel der Bundesregierung. Zu mir, mein Name ist Marina Becker. Mein Hintergrund ist technisch, also im Bereich Elektrotechnik und Informatik. Und dann habe ich mich für Politik interessiert und war bei den SEPS Young Thinkers und in dem Zug dann auch beim Common Grounds Forum, um technische Themen dort mehr Stimme zu geben.
Lea, du engagierst dich auch beim Common Grounds Forum. Was war deine Motivation?
Korrekt, genau. Dann auch nochmal von mir. Hallo, ich bin Lea Hildermeier und Studentin an der Uni Bielefeld und vor allem im Fachbereich Anglistik da. Und daher kommt auch die Motivation, am Common Grounds Forum teilzunehmen, weil Anglistik vielleicht nicht im ersten Moment so viel mit Digitalisierung zu tun hat, das aber von mir trotzdem ein großes Steckenpferd und ein Interessensbereich ist. Und viel wichtiger auch noch, junge Menschen brauchen eine Stimme, die gehört wird in der Digitalpolitik Deutschlands. Und dafür ist das eine super Plattform.
Ja, damit leitest du schon super zum Thema über. Oliver, du hast dich mit den Programmen, die sich mit zum Thema Digitalpolitik beschäftigen, auch beschäftigt und dementsprechend kannst du uns vielleicht mal einen ersten Überblick geben. Also was fällt dir auf, was sagen die einzelnen Parteien zum Thema Digitalpolitik, Digitalisierung?
Es gibt da so ein paar übergeordnete Beobachtungen vielleicht, auf die man vielleicht eingangs mal eingehen sollte. Und das ist zunächst einmal, es gibt viel Einigkeit bei Digitalthemen zwischen den Parteien. Und das ist was ganz Besonderes, weil es bei anderen Politikfeldern ganz anders ist. Zum Beispiel Migration oder Klimaschutz. Du hast vorhin die Ukraine angesprochen. Da gehen die Positionen zum Teil sehr weit auseinander. Bei Digitalthemen ist es nicht so. Und das kann uns eigentlich Hoffnung machen. Wo sind sie sich einig? Zum Beispiel, dass sie die Digitalisierung als sehr wichtiges Thema sehen. Die Grünen verbinden das sogar mit dem Begriff Staatsreform. Man liest auch ab und zu Transformation. Also eigentlich sagen alle, das ist wichtig, da müssen wir uns drum kümmern. Es ist auch so, dass eigentlich alle Parteien sagen, der Kontakt zwischen Bürgerinnen und Bürgern und unserer öffentlichen Verwaltung soll einfacher werden. Es sollen auch Verantwortlichkeiten gebündelt werden. Der Staat soll insgesamt verschlankt werden. Das sagen auch alle. Bürokratieabbau, ein sehr wichtiges Thema, gerade bei der CDU, CSU. Diese Einigkeit ist nicht neu. Also das ist schon seit vielen Jahren so. wenn man sich jetzt fragt, ja gut, wenn sich jetzt alle einig sind und das auch schon seit vielen Jahren so ist, warum ist es dann trotzdem so unbefriedigt, wenn wir zum Beispiel Anträge noch per Faxgerät oder halt analog reinschicken müssen? Das Problem ist tatsächlich, dass es bei der Umsetzung nicht hakt an Streitigkeiten zwischen den Parteien, sondern innerhalb der Parteien. Also dass diese Priorisierung, die nicht erst jetzt in den Wahlprogrammen eigentlich angegeben wird, im politischen Alltagsgeschäft nicht mehr so ist. Und da sind dann andere Themen wie zum Beispiel Sicherheit oder Wirtschaft sind einfach wichtiger, erhalten mehr Aufmerksamkeit und das führt dazu, dass Digitalthemen auf der Agenda runterrutschen. Also das müssen wir in Zukunft im Auge behalten, um zu schauen, okay, ziehen die Parteien das jetzt eigentlich so durch? Also das ist der erste Punkt, Einigkeit. Es gibt noch einen zweiten Punkt, der mir aufgefallen ist. Es geht, ich würde sagen, zu 95%, wenn man sich die Parteiprogramme anschaut, um die Digitalisierung der Verwaltung. Also sprich, effizienter, moderner, schlanker. Es geht aber nur am Rande um tatsächlich Digitalpolitik, also nicht die Nutzung von digitalen Technologien durch staatliche Institutionen, sondern die Steuerung. Was darf eigentlich Digitalisierung? Wo müssen wir da Leitplanken setzen? Und das ist ein bisschen, auch da müssen wir aufpassen, weil es so rüberkommt, als ob die Bedeutung zum Beispiel der großen Plattformen Facebook, TikTok, X, Instagram, dass die als Ursache für vieles, das aktuell bei uns schiefläuft, Polarisierung, Erstarken der Rechten, dass das nicht so richtig erkannt wird. Und das müssen wir im Auge behalten. Das ist auch ein bisschen, erkennt man das an dem blinden Fleck, wenn es um mögliche Risiken vom Einsatz von künstlicher Intelligenz sind. Also künstliche Intelligenz sagen eigentlich alle Parteien, ja, da brauchen wir mehr von. Wir möchten auch gerne unsere Behörden mit KI ausrüsten. Das ist bei der Union so, das ist bei der SPD so, bei den Grünen, also eigentlich durch die Bank. Aber über Risiken und den Umgang, was das eigentlich bedeutet, auch im Verhältnis zu den Bürgerinnen und Bürgern, da steht da relativ wenig. Also das sind so Aspekte, die man auf jeden Fall im Auge behalten muss. Und noch ein dritter Punkt, dass man viel Symbolpolitik sieht, was für ein Wahlprogramm jetzt nicht überraschend ist. Allerdings bekommt man so ein bisschen das Gefühl, dass zugrunde liegende Probleme überhaupt nicht adressiert werden. Und das ist deswegen schwierig, weil es mittelfristig bis langfristig zu Enttäuschung führen wird. Also als Beispiel, eigentlich alle Parteien sagen auch, sie möchten Personal abbauen. Die Bürokratie soll kleiner werden, die CDU, CSU sagt 10% weniger. Und eigentlich können sie schon jetzt sagen, dass das auch funktionieren wird, allein weil der demografische Wandel dazu führt, dass in den nächsten Jahren 1,4 Millionen Menschen, der 5,3 Millionen, die in Deutschland in der öffentlichen Verwaltung arbeiten, die sind jetzt über 55 Jahre, die werden in den nächsten Jahren ausscheiden. Also das eigentliche Problem ist, wie wir diese Weggänge auffangen können, wie wir das Wissen in der Verwaltung halten können, wie wir auf der anderen Seite kompetente und gute Leute, die sich auch beim Thema Digitales auskennen, reinbringen. Und das ist eigentlich eine Zeit, in der sozusagen Umfragen nur 21%, die in der Verwaltung arbeiten, ihren Arbeitgeber weiterempfehlen würden, ist das ein ziemliches Problem. Das findet man jetzt aber nicht in den Wahlprogrammen. Also das sind so strukturelle Probleme, an die sich die letzten Regierungen auch nicht so richtig rangetraut haben. Und das ist ein Problem.
Oliver, vielen Dank erstmal für diese erste Einschätzung. Was mir natürlich auffällt, ist das Thema, wenn du über diese ganzen Ansätze redest, die teilweise die gleichen sind innerhalb der Parteien, sind sie doch unterschiedlich, wenn es darum geht, wer steuert das Ganze. Die FDP sagt zum Beispiel, wir brauchen ein Digitalministerium, also zentral. Mhm. Die anderen sagen noch eher, wir brauchen eine vertikale Struktur über alle Ministerien, so wie es jetzt momentan auch ist, ja. CDU, CSU sagen, glaube ich, oft wieder auf Staatsministerebene, ne? Also so wie wir es mit Doro Beer hatten, im Bundeskanzleramt angesiedelt. Ist das ein, kann das ein Impact haben, wenn wir diese Regulierungsfrage mehr in den Mittelpunkt stellen, nämlich auch Menschen dahinter zu sehen, die sagen, ich nehme das ganze Ding jetzt mal in die Hand und hier wird es jetzt auch mal so gemacht, wie wir uns das vorstellen.
Ja, zu der Frage, wie die Parteien da stehen, du hast recht, FDP, Union und Sozialdemokraten sagen alle drei, übrigens auch die Volt-Partei, die sagen alle Digitalministerium. Die Grünen sind es, die sagen, ja, wir müssen das bündeln, aber sie nennen das jetzt nicht so. Also die sind da ein bisschen offener, wenn es um die Lösung geht. Auch da ist die Krux, brauchen wir, also es ist schön zu sehen, dass tatsächlich, es kommt ja sehr, sehr selten vor, dass das Thema anscheinend so wichtig ist, dass man sagt, wir müssen ein neues Ministerium gründen. Allerdings auch da, wenn wir mal ins internationale Ausland schauen, es gibt ja andere Länder, die bei der Digitalisierung relativ gut dabei sind. Finnland, Norwegen, Schweden, Estland. Also da findet man jetzt kein Digitalministerium. Und viel mehr, und da, also es gibt auch viele Papiere, die aktuell zirkulieren von Thinktanks, wie zum Beispiel der Agora Digitale Transformation, aber auch dem digitalpolitischen Bündnis F5, die sagen, was es eigentlich braucht, ist politische Aufmerksamkeit, ist ein klares politisches Mandat, eine klare Strategie, ein zentrales Budget, kompetente Menschen, die das auch umsetzen können. Von daher, also das wird sich zeigen. Ich gehe eigentlich relativ stark davon aus, dass tatsächlich ein Digitalministerium kommen wird. Aber es wird letztlich davon abhängen, ob diese Faktoren, und dann sind wir wieder bei den Strukturen, an die man so ungern rangeht, weil es so viel Arbeit ist, so lange dauert und auch politisch bei den Wählerinnen nicht so richtig gedankt wird, weil man darüber halt in den Zeitungen nicht so gerne liest. Das ist halt abstrakt. Das ist ein langweiliges Thema. Was wir auch bedenken müssen, wenn das Ministerium kommen sollte, dann wird es realistischerweise wahrscheinlich mindestens ein, eher anderthalb Jahre oder sogar noch länger brauchen, bis es richtig seine Arbeit aufnehmen kann. Was passiert bis dahin? Das wird sehr, sehr spannend zu sehen. Aber ja, viele gehen davon aus, dass das Ministerium kommt.
Genau, und ob es dann besser wird, wird sich dann zeigen. Lea, du hast bestimmt auch Erwartungen und hast wahrscheinlich, siehst auch den Gap zwischen dem Thema, es ist ein wichtiges Thema, aber es findet nicht statt in der Öffentlichkeit. Wie könnte man das verändern? Was sind deine Forderungen?
Ja, ich mache nochmal die Flughöhe ein bisschen höher sozusagen in der Antwort und gehe auf das ein, was Oliver, was du am Anfang schon analysiert hast, in der Beschreibung dessen, was die Parteien eigentlich machen. Und zwar geht es dann oft um Innovation und wirtschaftliche Lösungen, aber es geht weniger um so eine Art soziale Bildungshaltung, die vielleicht auch dahinter steht. Und die Frage, wie können wir verschiedene Menschen mit einbeziehen, wenn es um Digitalpolitik geht? Also was passiert überhaupt auf der strukturellen Ebene, die sich dahinter versteckt? Und das sind zwei Punkte, die ganz eng miteinander zu tun haben und die, glaube ich, nicht nur ich, sondern halt auch das Common Grounds Forum, mit dem wir uns beschäftigen, der Einbezug junger Menschen. Und das wünsche ich mir natürlich einfach, dass das weiter stärker passiert. Denn nur so können wir irgendwie auch sicherstellen, dass das, was junge Menschen an Anforderungen, an Ängsten, aber auch an Kompetenzen, und da kommen wir dann auch wieder auf den Punkt zu sprechen, demografischer Wandel, wer macht denn den Job in der Zukunft? So kommen wir überhaupt erst an den Punkt, dass wir diese Fragen beantworten können. Das heißt, die große Antwort auf die Frage ist vor allem, es braucht mehr strukturellen Einbezug diverser Meinungen und vor allem auch mehr Einbezug junger Stimmen in diesem Diskurs.
Da könnte man natürlich sagen jetzt, Lea, auch, dass man ja auch in eine Partei gehen kann, um das umzusetzen und nicht immer quasi in der außerparlamentarischen Opposition oder in der Zivilgesellschaft arbeitet. Ist das eine Lösung oder wäre das jetzt auch eine, die ein bisschen zu komplex ist?
Ich würde sagen, teils, teils. Ich glaube, natürlich ist das irgendwo auch eine individuelle Antwort, die man für sich da finden muss. Und wenn ich aber spezifisch auf den Bereich Jugendbeteiligung gucke, muss die Antwort, glaube ich, nicht immer sein, direkt einen Parteibezug oder Parteiarbeit da nachfolgen zu lassen. Das kann sein, das kann auch gut gelingen, aber das muss nicht. Ich glaube, da funktioniert auch ganz viel auf einer MultiplikatorInnen-Ebene, in denen junge Menschen, in Bereichen, in denen junge Menschen bereits unterwegs sind. an ihren Schulen, an ihren Universitäten, in ihren Vereinen, um da für sich aktiv zu werden. Weil wir erleben ja auch, dass gerade junge Politikerinnen, muss man auch an der Stelle sagen, massiv Hass im Netz erleben, wenn sie denn aktiv werden. Und ich glaube auch etwas, das ist etwas, womit junge Menschen dann schnell konfrontiert würden. Das heißt, auch da kann es ja andere Wege geben, aktiv zu werden.
Wichtiges Thema, ne? Also auch die Angst davor, dann in den Mittelpunkt und beziehungsweise natürlich auch ja, angegriffen zu werden. Marina, was sind die Themen, wenn du jetzt so die Zusammenfassung von Oliver hörst, die dich am meisten interessieren und was fehlt dir in der ersten Zusammenfassung?
Also eine gute Frage. Erstmal fand ich das mit dem Digitalministerium sehr interessant, dass es da doch dann so ein bisschen Differenzen noch gibt. Ehrlich gesagt, für mich wäre es gut, wenn es wirklich mal schnell funktionieren würde, so generell technische Sachen. Da wäre ich schon sehr froh. Und ja, auch das mit der Symbolpolitik, dass vieles natürlich so drinsteht, was dann im Endeffekt wahrscheinlich keinen großen Effekt erzielt, denke ich, ist schwierig, gerade mit Bezug auch auf KI. Denn wir wissen alle, das kommt schnell, es hat einen großen Impact. Es gibt auch riesige Probleme, die damit entstehen können und große Risiken, auch gerade im politischen Bereich hinsichtlich Desinformation beispielsweise. Deswegen denke ich, wäre es extrem wichtig, dass an vielen Positionen nachgebessert wird und gerade auch detaillierte und umsetzbare Pläne, egal von welcher Partei, ausgearbeitet werden, die auch wirklich dann umgesetzt werden können, genau.
Du beschäftigst dich ja in deinem Studium mit KI oder hast auch einen technischen Hintergrund dazu. Findest du denn, dass da zu viel Regulierung in Deutschland, in Europa ist und dass das ein Problem ist, warum wir da nicht vorankommen? Oder wird da zu wenig über die Folgen von KI geredet?
Schwieriges Thema. Ich bin kein Jurist, deswegen kann ich das im Detail jetzt nicht sagen. Ihr halt, dass es in vielen Bereichen auch noch kritisch ist, dass in anderen Ländern KI eingesetzt wird, in vielen Bereichen, wo dann dadurch auch Probleme entstehen. Das kennen wir alle auch bei Gemini zum Beispiel, dass das dann erst umgesetzt wird und wenn die User dann merken, oh, da passieren Dinge, die sind nicht so gut und die melden das, erst daraufhin wird dann nochmal nachgebessert, ist natürlich nicht in allen Bereichen ideal. Und ich denke zum Beispiel, wenn man auch beim World Economic Forum schaut, die globalen Risiken, gerade hinsichtlich Desinformation und KI-Risiken in den nächsten Jahren, steigen ja und haben eine extrem hohe Relevanz. Und ich denke, gerade dort sollte geschaut werden, was ist wichtig zu regulieren. Der AI Act in Europa ist natürlich ein guter Schritt. Ich glaube, Europa und gerade auch Deutschland muss aber auch aufpassen, dass man nicht zu sehr reguliert, dass man dann nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Also sehr komplexes Thema. Ich persönlich habe auch keine finale Meinung dazu. Und ich glaube, es gibt super viele Aspekte zu bedenken, aber auch sehr interessant für die Zukunft.
Ja, danke dir für die erste Einschätzung. Oliver, was denkst du? Regulieren wir zu viel, zu wenig? Haben wir so eine Stellvertreterdiskussion, dass ja sowieso alles in der EU entschieden wird und wir in Deutschland da gar nichts mehr machen können, sprich AI Act, DSA und so weiter, also der Digital Service Act? Oder haben wir in Deutschland noch Gestaltungsspielraum als künftige Bundesregierung und wird die dann auch richtig wahrgenommen? Was denkst du?
Ich glaube, wir haben Gestaltungsspielraum und den müssen wir auch aktiv nutzen. Also ich glaube, dass gerade diese Beispiele, die ihr genannt habt, der AI Act oder die KI-Verordnung, wie sie ja auch genannt wird, auf der einen Seite und dass der Digital Services Act auf europäischer Ebene, dass da eigentlich kein Weg dran vorbeiführt. Also wenn wir als einzelnes Land global gesehen, wenn wir die EU nicht hätten, dann wären wir viel mehr Spielball von den Big Tech-Konzernen aus den USA und aus China. Man muss einfach sehen, dass wir auf europäischer Ebene, wenn wir den zusammenhalten und wenn wir zusammen entscheiden, dass uns demokratische Rechte und Werte wichtig sind. Und wenn wir die Anforderungen formulieren, dass diese Werte auch in den Technologien wiedergespiegelt werden müssen, die wir nutzen, wenn wir das tatsächlich ernst meinen, dann geht es eigentlich gar nicht anders. Und zu dieser Diskussion Innovation oder Regulierung, ich glaube, es ist ein großer Trugschluss, vor allem auch in den öffentlichen Debatten, dass das eine das andere ausschließt. Ich glaube, dass wir stattdessen sogar ein USP, ein Unique Selling Point in Europa haben, wenn wir sagen können, bei uns gibt es Technologie, die tatsächlich den Menschen hilft, die nicht spaltet, die mehr Partizipation, mehr Teilhabe ermöglicht. Und im Idealfall, das sehen wir auch in den USA, wir führen dort auch Gespräche mit politischen Entscheiderinnen. Das ist jetzt schon wieder, das war mit der alten Regierung. Mal schauen, wie offen jetzt die neue sein wird. Aber die schauen natürlich auch nach Europa und sagen zum Teil, das ist ja irre, was ihr da geschafft habt, denn uns in den USA erzählen die Konzerne, dass sie das alles nicht machen können, was sie jetzt einfordern. Und jetzt sehen sie im Grunde genommen, dass man es doch einfordern kann. Von daher ist dieser vielbeschworene Brüssel-Effekt, dass das, was wir in Europa entscheiden und auch durch Regulierung festlegen, dass das hoffentlich auch auf andere Länder abfärbt, das wäre eine große Chance.
Aber es ist ja gerade das Gegenteil der Fall, ne? Also wenn man die letzte Rede von Zuckerberg hört, heißt es ja ganz deutlich, also wir wollen weniger Regulierung, wir wollen weniger Kontrolle, wir wollen,
ganz genau.
Wir wollen keine Hasskommentare mehr automatisch löschen oder von internen Teams quasi durchforsten lassen, sondern das können irgendwelche andere Leute hier melden und dann werden wir das begutachten. Das heißt natürlich auch, im Endeffekt mehr Gewinn für ihn, weil er weniger Leute darauf ansetzen muss. Das ist ja auch ein Wirtschaftsunternehmen. Aber es ist natürlich diametral zu dem, was wir in Europa als Common Sense mittlerweile vereinbart haben. Das ist natürlich eine Gefahr, dass das auch nach Deutschland rüberschwappt. Die AfD hat zum Beispiel ja in ihrem Programm drin die Abschaffung des Netzwerksdurchsuchungsgesetzes, also des sogenannten Facebook-Gesetzes, dass man genau für den Content auch verantwortlich ist und da auch regulierend eingreifen muss. Das geht ja schon genau in diese Richtung, also wiederum den amerikanischen Weg einzuschlagen. Die AfD macht das natürlich unter dem Überthema, Metathema Meinungsfreiheit. Ne? Aber ist das ein Weg, den wir in Europa durchhalten können? Und wie soll sich die Bundesregierung deiner Meinung nach dazu, die künftige, positionieren? Also können wir gegenüber diesen großen Big-Tech-Unternehmen aus den USA bestehen, wenn wir wissen, das sind natürlich Unternehmen, die mittlerweile zum sozialen Leben von allen Generationen dazugehören?
Absolut. Also du stellst jetzt gerade die Frage aller Fragen. Also das ist tatsächlich
10.000-Euro-Frage, genau.
Ja, mindestens mal. Also das ist gerade zumindest im digitalpolitischen Ökosystem ist das die große Frage, inwieweit lässt sich die EU oder sogar einzelne Mitgliedstaaten unter Druck setzen, erreichte Meilensteine wieder abzuwickeln. Also wenn du mich fragst, müssen wir daran festhalten? Ich würde sagen, unbedingt, sonst machen wir uns unglaubwürdig. Also das sind Errungenschaften, die nicht ideal sind. So, es gibt auch viele kritische Stimmen. Ich sehe das auch und vieles, also die eigentliche Effektivität dieser Regulierung wird sich auch erst mit der Umsetzung zeigen. Also nur weil wir ein Gesetz verabschiedet haben, bedeutet das nicht, dass sich von jetzt auf gleich alles verändert, sondern es müssen Behörden geschaffen werden. Das ist ja in Deutschland für den DSA, die Bundesnetzagentur. Die müssen erstmal richtig arbeiten können. Die müssen genug Personal haben. Also auch das ein kritischer Faktor. Wenn wir jetzt wieder zurückblicken auf die Wahlprogramme, da sind es zum Teil unterschiedliche Haltungen. Also die FDP sagt zum Beispiel, also die KI-Verordnung müssen wir innovationsfreundlicher gestalten. Also die wollen das schon direkt aufweichen. Ebenso die Union, die sagt genau dasselbe, innovationsoffen umsetzen, aber bitte die KI-Verordnung nicht übererfüllen. Also da sehe ich schon die Gefahr, dass da jetzt rückwirkend doch noch Anpassungen eingefordert werden. Das sind übrigens die Grünen und die SPD wesentlich konsequenter. Also die Grünen sagen, KI-Verordnung, okay, möglichst unbürokratisch umsetzen. Da ist auch schon wieder so ein kleines ja, vielleicht können wir doch nochmal drehen. Aber DSA konsequent umsetzen und das sagt die SPD auch. Also da wird sich zeigen, wie standhaft wir tatsächlich bleiben können. Und ich glaube, da ist es eine ganz große Aufgabe, gerade der Zivilgesellschaft, die politischen Entscheiderinnen, dafür zu sensibilisieren. Also es geht ja nicht darum, dass wir Regeln haben, um irgendwen zu ärgern, sondern diese Regelungen wurden ins Leben gerufen, um uns zu schützen, um unsere Grundrechte und unsere Verbraucherrechte zu schützen. Und da zu sagen, ach nee, das ist uns jetzt irgendwie doch nicht mehr so wichtig, lasst ihr doch da ihren Hass auf die Menschen online ablassen und irgendwie Technologien einsetzen, von denen wir überhaupt nicht wissen, wie sie eigentlich funktionieren, was ja total kritisch ist, beispielsweise wenn die Polizei oder Richterinnen oder auch eben Gesundheitswesen, also das sind ja jetzt nicht irgendwelche trivialen Fälle, da ist es super, super wichtig, dass wir da den Kurs halten.
Eine mögliche Antwort auf diese Entwicklung, die aus den USA kommen, könnte ja auch sein, Europa auch zu stärken und zwar nicht nur durch Regulierung, das heißt also das zu regulieren, was reinkommt, sondern selbst etwas aufzubauen. Digitale Souveränität nennt man das. Also eine digitale Services selbst anzubieten. Die Grünen haben das, habe ich gesehen, in ihrem Wahlprogramm drinstehen. Also sie gehen darauf ein, bei den anderen Parteien habe ich das nicht so gefunden. Bayern, viel diskutiertes Thema auch immer wieder. Dann, ich glaube, bei der FDP wird man das auch nicht finden. Die würden sagen, der Markt regelt das schon, ne? Und dementsprechend sollen sich die Besten durchsetzen. Siehst du da etwas in den Wahlprogrammen, was dir aufgefallen ist? Und denkst du, das ist ein guter Schritt, auf mehr digitale Souveränität zu setzen?
Ja, ich denke, das ist ein Weg, den wir gehen sollten. Denn es geht darum, einerseits aus wirtschaftlicher Sicht Abhängigkeiten zu reduzieren, aber auch wieder auf den Fahrersitz zu kommen, wenn es darum geht, zu entscheiden, was für Technologien wollen wir eigentlich haben. Also sprich, wenn es jetzt darum geht, welche Alternativen gibt es jetzt eigentlich zu X? Da wäre es natürlich schön, wenn wir Alternativen haben, die unsere Gesellschaft stärker machen durch die Art und Weise, wie da der Diskurs geführt werden kann. Bezüglich der Wahlprogramme ist mir aufgefallen, dass die meisten Parteien digitale Souveränität einfordern. Ausnahme ist interessanterweise die SPD. Also da steht dazu gar nichts. Allerdings Union, die Grünen und auch die FDP, allerdings auch die anderen Parteien mit Ausnahme der AfD, ja, die sind so ein bisschen dafür, die sagen schon, wir müssen eigentlich nationale KI fördern. Das fordert zum Beispiel CDU, CSU oder eine europäische Cloud, Speicher- und Rechenkapazitäten. Eine Cloud fordern auch die Grünen. Und auch übrigens, die Rechenzentren werden auch von der FDP gefordert. Also die sagen das schon. Allerdings ist da so ein bisschen das Risiko, also diese Stichpunkte, die ich jetzt gerade genannt habe, Chips, Rechenzentren, das sind Einzelaspekte der digitalen Souveränität. Es gibt aber eigentlich noch mehr. Also das ist wesentlich komplexer als das. Es fängt an mit den Rohstoffen, die man dafür braucht, seltene Erden. Davon kommen 60-70% der weltweiten Produktion der seltenen Erde kommen aus China. Also das ist schon mal relativ schwierig. Es geht um Chips, es geht um Netzwerke, es geht um die Hardware, es geht natürlich auch um die Cloud, die man in den Wahlprogrammen findet, aber es geht auch noch um Software, es geht um KI. Also das ist sehr vielschichtig und ich habe die große Sorge, dass das nicht so richtig erkannt wird. Und das hängt natürlich auch mit dem Thema Beschaffung zusammen. Also der Staat, das muss man sich ja vorstellen, der deutsche Staat gibt pro Jahr 500 Milliarden Euro aus für Technologien, für Dienstleistungen. Das sind 35% der Staatsausgaben. Also sprich, der Staat ist ein sehr wichtiger Kunde, der auch sehr viel Einfluss darauf hat, was für Technologien entwickelt werden und was für Unternehmen bevorzugt werden. Wenn man sich jetzt aber vor Augen führt, dass für Europa 80% der Technologien, die wir nutzen hier in Europa, sind importiert. Nur 20% kommen selber aus Europa. 70% der grundlegenden KI-Modelle, mittlerweile wahrscheinlich mehr, kommen auch außerhalb der EU. Da muss man auch sagen, dass der politische Entscheidungsprozess zu sagen, wir reden nicht nur darüber, digitale Souveränität einzufordern, sondern wir machen das auch tatsächlich so. Das wäre ein wichtiger Schritt. Also ihr habt ja eingangs erzählt vom Digitalgipfel im letzten November der Bundesregierung. Das ist ja die Konferenz zu Digitalthemen der Bundesregierung. Und da meinten eigentlich alle, vom CIO bis zum verantwortlichen Abteilungsleiter im Innenministerium, ja, wir wollen europäische Unternehmen fördern. Wir möchten gerne mehr Open Source einkaufen, aber es wird nicht gemacht. Also von den 13,6 Milliarden Euro, die die Bundesverwaltung für IT-Verträge ausgibt, gehen gerade mal 10% an Unternehmen in Deutschland. Also diese Diskrepanz zwischen dem, was man eigentlich will, aber zwischen dem, was man macht, ist so groß, dass wir uns da eigentlich fragen müssen, woran liegt das? Wie können wir das ändern? Und auch da wieder ist es total wichtig, dass Akteure aus der Forschung, aus der Zivilgesellschaft da mit dem Finger nachbohren und fragen, warum ist das denn so? Also das müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Und es wird jetzt angesichts der Entwicklung jetzt in den USA gerade super wichtig, damit wir uns nicht erpressbar machen mit den Technologien, auf die wir jeden Tag alle angewiesen sind.
Lea, Oliver hat gerade angesprochen, auch das Thema Umwelt, ne? Das ist natürlich auch ein Thema, was überhaupt nicht im Wahlkampf bislang vorkommt. Und das hat natürlich sehr viel auch mit Digitalisierung zu tun. Wie schaust du darauf? Ist das für dich auch und das Common Grounds Forum ein Thema, mit dem ihr euch beschäftigt, dann möglich ressourcenschonend auch entsprechend digitale Themen anzugehen und die natürlich auch zu produzieren? Also wir wissen ja alle um die Problematik, die durch große Rechenleistungen im KI-Training und bei anderen Themen entstehen. Ich weiß, Marina, du kannst da sicherlich auch noch was dazu sagen gleich, aber wie schätzt du das Thema ein?
Das Thema ist definitiv etwas, wo wir auch mit dem Common Grounds Forum drauf geguckt haben. Ich glaube, aus genau den Gründen, die wir gerade schon besprochen haben. Und ich würde nochmal meine vielleicht etwas spezifischere studentische Brille dafür aufsetzen. KI ist ein Riesenthema an den Universitäten in allen Formen und Farben. Und geht rauf und runter in den Diskursen und Debatten, die da geführt werden. Auch da interessanterweise, wenn wir auf Beteiligungsprozesse gucken, häufiger über Studierende als mit ihnen. Das ist vielleicht noch ein anderes Problem, was man da mitdenken kann. Aber es wird vor allem ja auch verwendet. So. Und dann kommen ganz schnell Fragen von, wenn ich jetzt munter drauf losprompte, was bedeutet das eigentlich auf einer Ressourcenebene? Und das finde ich interessant zu fragen, weil ich glaube, das, was ich wahrnehme, in den Unterhaltungen zu KI zum Beispiel an Hochschulen, ist, dass Studierende grundsätzlich ein Interesse haben, sich damit auseinanderzusetzen, das auch proaktiv nutzen wollen, um sich Wissen anzueignen, um Wissen zu vertiefen, um damit gestärkt umgehen zu können. Das tritt aber zum Teil konträr auf den Plan zu Studierenden, die sich sehr stark für Umweltanliegen einsetzen und das ja auch schon seit Jahren tun. Und da treffen zwei Pole aufeinander, die gar nicht so einfach miteinander immer zu verbinden sind. Ich glaube unter anderem auch, weil die Informationslage dazu zum Teil sehr schwierig ist und so schwierig zu durchblicken, aus einer Brille von, ich bin in meiner Hochschule unterwegs und möchte das mal ausprobieren vielleicht. Was bedeutet das überhaupt auf anderen Ebenen? Und ich glaube, da ist es halt wieder wichtig, um einen größeren Funk zu machen. Das funktioniert, wenn man kritische Fragen stellt. Das funktioniert, wenn man sich selbst in eine Position bringt, wo man versteht, dass da mehrere Faktoren drauf einwirken. Und ich glaube, Marina, du kannst noch mal mehr dazu sagen.
Also genau, ich habe gerade tatsächlich noch bei unseren Forderungen des Common Grounds Forums reingeschaut, um diese konkreten Punkte noch mal anzusprechen. Und was Lea jetzt gesagt hat, das gehört ja auf jeden Fall auch zu dem Punkt, den wir Zukunftsgerechtigkeit genannt haben. Also dass man auch bedenkt, dass die Lebensqualität zukünftiger Generationen gesichert wird durch unser Handeln, das wir heute durchführen quasi. Und solche Aspekte spielen natürlich da auch mit rein. Also die Verwendung von Ressourcen jetzt, ohne darauf zu achten, ist natürlich auch irgendwo verantwortungslos ab einem gewissen Maß. Und das ist natürlich schwierig. Und das betrifft ja auch nicht nur KI, sondern auch zum Beispiel High-Performance-Computing oder Quantentechnologien, die immer stärker zum Einsatz kommen. Und andererseits fällt es natürlich auch unter den Punkt technische Sensibilisierung der Gesellschaft, dass Menschen wirklich verstehen, wie funktionieren diese technischen Aspekte. Also es ist ja sehr einfach als User irgendwas schnell in ChatGPT beispielsweise oder in andere Modelle einzutippen. Aber was passiert im Hintergrund? Wie läuft das alles? Was sind die Prozesse dazwischen? Wie aufwendig ist das? Also, dass da auch ein bisschen mehr Awareness in der Bevölkerung geschaffen wird, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und dazu haben wir noch einen dritten Punkt, verantwortungsvoller und transparenter Einsatz von KI in der digitalen Gesellschaft. Und dazu gehört das auch, also auch insbesondere auf Datenlagen. Wo kommen die her? Wie werden die generiert und verarbeitet? Und halt auch ein bisschen Transparenz im Prozess, also was passiert in der KI. Aber es wäre natürlich auch super, wenn es generell öffentliche Infos gäbe, wie viel Ressourcen bei der Nutzung bestimmter Modelle beispielsweise verbraucht werden würde.
Oliver, könnte das ein USP für Parteien sein, zu sagen, also wenn wir reden zwar über die Digitalisierung der Gesellschaft und der Verwaltung, die Staatsdigitalisierung, aber wir haben auch immer die Umwelt dabei im Auge, also welche Ressourcen benutzen wir, dadurch könnte ja auch ein Wettbewerbsvorteil entstehen, weil wir wissen das alle, dass natürlich die Energiewende beispielsweise auch dafür gesorgt hat, dass dann natürlich auch wieder Gelder in Innovation von alternativen Energien reingesteckt wurden. Das heißt also auch, das kann ein Wirtschaftsfaktor sein. Ich sehe das gar nicht, also was mir so auffällig ist, oder die Einblicke, die ich habe, dass das Parteien in ihre Programme mit aufnehmen. Hast du da was gefunden?
Am ehesten noch bei den Grünen, ja. Ja, was du ansprichst, ist das ein möglicher USP? Also ich glaube, wenn man jetzt auf die Diskussion in der Automobilbranche schaut, die ja sagen, mit Blick auf die nächsten Bundestagswahlen, bitte macht jetzt keine Rolle rückwärts beim E-Antrieb, weil das bringt uns in sehr, sehr große Schwierigkeiten. Die brauchen Planungssicherheit. Das ist, die Mobilitätswende ist mit riesigen Investitionen ja verbunden und die sagen, ja, wenn wir es nicht machen, dann machen es andere. Also das muss kommen. Von daher, ja, es könnte ein USP sein. Ist es etwas, das, was den Parteien hilft, mehr Wählerstimmen zu bekommen? Meine Befürchtung ist, dass viele Menschen aktuell zumindest da nicht mehr so sensibel für sind, was das eigentlich bedeutet. Umweltschutz, Nachhaltigkeit, das war, glaube ich, vor 5 Jahren, auch mit den Protesten, die es da gab, war das, glaube ich, anders. Ich habe das Gefühl, dass ja da insgesamt gerade gesellschaftlich so eine Müdigkeit sich eingestellt hat. Und das ist natürlich auch was, das wir mit sehr großer Sorge betrachten.
Ja, man könnte das natürlich auch zeigen oder deutlich machen, indem man sagt, alleine für die KI-Trainings von Google wird jetzt ein eigenes Atomkraftwerk wahrscheinlich gebaut werden. Ne? Also die sind ja schon dabei. Also dass auch wenn wir jetzt hier selbst entwickeln wollen und wenn wir selbst quasi in diese Richtung mit eigenen KI-Anwendungen kommen wollen, müssen wir uns die Frage stellen, woher der Strom kommt, oder?
Absolut, ja, ja, klar. Also ich sage, ich nehme persönlich eine Müdigkeit wahr in der Bevölkerung, was aber nicht heißt, dass es kein wichtiges Thema ist. Also absolut, untersucht worden, der Energieverbrauch von Apps, die Tracking zugelassen haben, gegenüber denen, die ohne Tracking funktionieren. Und die ohne Tracking verbrauchen einen Bruchteil der Energie dafür. Also allein diese Logiken zu verstehen, würde uns schon sehr, sehr helfen. Aber ja, diese Daten, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, es ist extrem schwer, die zu bekommen. Und viele Unternehmen sind natürlich auch sehr zurückhaltend mit dem, was sie öffentlich machen. Und das macht es schwer, darüber zu sprechen. Wäre gut, wenn wir es hätten. Auch da wieder die Frage, wie kann Regulierung da helfen? Ich glaube, man muss da Druck aufbauen, sonst wird sich wenig ändern. Also ich glaube, Selbstverpflichtungen, wie es ja in den USA sehr beliebt ist und auch eingefordert wird, ich glaube, die Geschichte zeigt der letzten Jahre, dass uns das nicht so richtig weiterhilft.
Das eine ist Selbstregulierung oder Selbstregulierung, das andere ist natürlich auch Engagement. Das heißt also, wir können uns engagieren. Common Grounds Forum engagiert sich, ihr habt ja einen Forderungskatalog auch aufgestellt, Lea. Wie kriegt ihr mehr Output aus eurem Engagement? Wie versucht ihr dort quasi auch was zu bewirken? Was sind da eure Strategien, da wirklich auch mit durchzudringen? Weil das ist ja oft das große Problem dabei. Und damit wir nicht zu dem Satz kommen, ich kann ja reden, was ich will, aber es ändert sich ja sowieso nichts. Den möchte ich ja tunlichst vermeiden. Jetzt habe ich ihn ausgesprochen, es tut mir leid.
Ich glaube, da gibt es mindestens 2 Antworten auf diese Frage. Und die eine ist Sichtbarkeit. Und das ist zum Teil gar nicht so einfach zu erlangen. Und wenn ich Sichtbarkeit sage, was meine ich damit ist, das, was ich eingangs schon angesprochen hatte und was man so beispielhaft an der Teilnahme am Digitalgipfel ableiten kann. Wer ist denn auf dem Digitalgipfel? Wen trifft man denn da? Größtenteils tatsächlich eher nicht die jungen Leute, wenn wir mal ehrlich sind. Und das heißt, was gebraucht wird, sind aber diese jungen Leute auf diesen Plattformen, weil sonst fehlt ja einfach ein Großteil einer Perspektive. Geht komplett verloren in der Unterhaltung. Und das meine ich mit Sichtbarkeit. Das ist aber vielleicht der zweite Schritt, weil was muss vor der Sichtbarkeit überhaupt passieren, ist Möglichkeiten zum Vernetzen, zum Austauschen, Expertise junger Menschen anzuerkennen und aktiv überhaupt mit einzubringen. Und da ist es super, wenn es halt moderierte Plattformen gibt, moderierte Gruppen, die das schaffen können. Eine dieser Forderungen, die wir zum Beispiel mit dem Common Grounds Forum aufgestellt haben, war unter anderem auch mehr Debattenkompetenz. Und das zeigt sich auch exemplarisch, wenn wir über Digitalisierung reden, dass zum Teil in den Schulen immer noch gefordert wird, dass SchülerInnen Aufsätze darüber schreiben, pro und contra Schuluniform, auf gefühlt 500 Seiten, möchte ich mal überspitzt sagen, anstatt vielleicht zu üben, wie ich kondensiert in einem Post, der Social Media mäßig mir nicht mehr als 300 Zeichen gibt, mich dazu positioniere, was aktuelle Debatten zu KI zum Beispiel sagen können. Also will sagen, es gibt einen großen Drift zwischen dem, was in Schulen, zum Teil auch Hochschulen passiert und dem, was tatsächlich junge Menschen interessant finden und wo sie sich auch einbringen möchten. Das heißt, einerseits das sichtbar machen und sich dadurch ein starkes Netzwerk aufbauen, sind, glaube ich, zwei Antworten.
Debattenkultur, nochmal ein gutes Stichwort an dich, Oliver, auch weil es geht natürlich ja darum, wenn wir über die Digitalisierung der Verwaltung reden, reden wir nicht nur über digitale Services, also E-Government Services, sondern wir reden auch darüber, wie wir Debatten in diesen Vorgang mit einbringen können, wie wir den Bürger und die Bürgerin stärker mit einbeziehen, damit sie auch das Gefühl haben, das ist etwas, was sie selbst mitgestalten können. Weil es natürlich wichtig ist, dass durch Gestaltung auch Selbstwirksamkeit entsteht. Siehst du da irgendeine Entwicklung in Deutschland, dass das besser wird, mehr bessere Debattenkultur durch digitale Technologien zu ermöglichen?
Also ich kann es jetzt konkret machen an den Wahlprogrammen zum Thema Partizipation, Bürgerbeteiligung. Also das ist interessant, wenn man sich das anschaut. Wenn man die Wahlprogramme der Union oder der FDP durchsucht, findet man nichts. Es gibt keine Erwähnung der Begriffe Beteiligung oder Partizipation. Das ist anders bei SPD und Grünen, denn die sagen, Beteiligung ist wichtig. Die SPD würde gerne mehr Bürgerforen einrichten, digitale Plattformen ausbauen, die es ja schon gibt auch, wo man sich eben einbringen kann. Die sprechen auch von kommunalen Entwicklungsbeiräten, Bürgerräte auch. Bürgerräte fordern übrigens auch die Grünen. Also auch denen ist Bürgerbeteiligung wichtig. Wir haben vorhin von einem neuen Ministerium gesprochen. Auch die linke Partei möchte ein Ministerium neu bauen, beziehungsweise einrichten, nämlich ein Ministerium für Migration und Partizipation. Also auch denen ist das Thema wichtig. Bei Volt ist es ähnlich so. Klar, das steckt schon bei denen in der DNA mit drin. Ja, mit Blick auf die nächste Regierung, wenn die Union was zu sagen hat, ja, ich glaube, das wird interessant mit den möglichen Koalitionspartnerinnen, ob sich da was tut. Also das wäre ein möglicher Streitpunkt. Ich habe den Eindruck, dass die CDU, CSU da nicht so erpicht drauf ist, wobei ich jetzt überhaupt nicht ausschließen will, dass die das auch machen würden. Aber ich glaube, das ist ein Punkt, wo mich tatsächlich diese Leerstellen in den Wahlprogrammen etwas überrascht haben.
Ja, nicht nur dich, sondern uns alle. Und da ist es aber wahrscheinlich nicht so sehr überraschend, weil wir natürlich auch wissen, dass auch hier wiederum sehr viel Symbolpolitik sehr häufig stattfindet. Marina, was könntest du dir vorstellen, wie wir Debattenkultur und digitale Debattenkultur in Deutschland verbessern könnten? Was wünschst du dir, welches Biotop quasi, in dem das besser funktionieren würde, dass man nicht nur die junge Generation, sondern auch die ganze Gesellschaft besser hört, ohne dass es zu einem Riesengebilde kommen muss, was dann nicht mehr zu handeln ist?
Ja, sehr gute Frage. Ich glaube, es sollte generell mehr aktiv auf die Bürger auch zugegangen werden, auf alle Altersgruppen. Je nachdem, wo sich die jeweilige Kohorte quasi tummelt, also auf welchen Plattformen, aber dass wirklich auch mehr auf sozialen Medien gefahren wird, strategisch mit irgendwelchen Beteiligungsprojekten, Umfragen, aber auch in Formaten, die die Personen wirklich ansprechen. In dem Kontext ist auch Gamification oft ein Begriff, dass man die Leute quasi auf spielerische Art anlockt und sie so auch dazu bringt, sich mehr einzubringen. Also vielleicht Konzepte für Bürgerbeteiligung, Umfragen in sozialen Medien starten, mit irgendwelchen Spielen beispielsweise. Und was ich neulich erlebt habe, was ich auch sehr interessant fand, war das Orbis-Tool, das die EU gerade als Forschungsprojekt entwickelt, was auch zur digitalen Teilhabe ist. Und es war so, wir hatten auch als Selbst Young Thinkers jeder einen politischen Kommentar verfasst und in dem Zuge wurde dieses Tool eingesetzt. Das hat dann mit KI quasi nochmal zusammengefasst, was sind die Positionen pro und contra, sodass das auch übersichtlich quasi gegliedert ist. Und ich glaube, sowas wäre in vielen Diskussionen vielleicht hilfreich, dass dann von den einzelnen Personen auch die Positionen einfach aufgenommen werden, klar dargestellt, ohne dass es ein großes Durcheinander gibt oder keiner mehr so richtig weiß, wer was gesagt hat, weil sonst entstehen auch häufig Missverständnisse oder man kommt auch einfach nicht weiter. Also im Grunde genommen mehr gute Tools und gute Strategien, die alle Bürger mitnehmen.
Dass sie auf der einen Seite wirken, auch dann nicht nur in dem Output, was rauskommt, sondern auch in der Gruppe selbst, die sich beteiligt, dass sie das Gefühl hat, mein Input hat jetzt auch wirklich was gebracht. Ich sag mal so das Beispiel, ohne jetzt zu tief in dieses Thema reinzukommen, jetzt das Thema neue Migrationsgesetze, Migration insgesamt, wie gehen wir damit um, das in einem Bürgerbeteiligungsverfahren jetzt quasi zu diskutieren, auch einem Online-Bürgerbeteiligungs- oder einem digitalen Beteiligungsverfahren, wäre natürlich auch gefährlich, oder?
Ja, natürlich, Gefahren lauern überall. Also man müsste natürlich dann auch wieder ein bisschen regulierend eingreifen und auch die Antworten beispielsweise die Leute abgeben, filtern, beziehungsweise auch ein bisschen nachverfolgen, ob da Bots beispielsweise mitwirken. Aber ich glaube, gerade in diesem Bereich gibt es ja Technologien mittlerweile, die das gut abfangen können. So Botnetze beispielsweise oder ja, auch alles, was sehr polarisierend ist. Ich denke, da sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt, dass sowas abgefangen wird. Aber ich denke, es gibt viele Stimmen, die trotzdem nach wie vor nicht gehört werden und wo es wichtig wäre, dass die mehr Präsenz bekommen.
Ich würde auch davon ausgehen, dass es wahrscheinlich schon jetzt gerade Technologien gibt, die eine zivilisierte Diskussion ermöglichen. Worum ich mir eher Sorgen mache, ist nicht der Abstimmungsprozess selber oder der Partizipationsprozess, sondern alles, was vorgelagert ist, weil wir in einer Zeit leben, wo es überhaupt nicht so einfach ist, sich zu informieren. Desinformation, Fake News, das ist ein Thema, das auch in vielen Wahlprogrammen erfreulicherweise als ernstzunehmendes Problem anerkannt wird. Und ich glaube, dass neben Bots, die solche Diskussionen beeinflussen können, ist es aktuell extrem schwierig, sich tatsächlich eine Meinung zu bilden. Und es ist relativ einfach, über Desinformationskampagnen und über die Mechanismen der großen Plattformen, da sind wir jetzt auch wieder bei den aktuellen Entwicklungen in den USA, dass es sehr einfach ist, diese Diskussion zu beeinflussen. Also von daher, Steffen, teile ich deine Besorgnis.
Lass uns aber nochmal positiv zum Abschluss auch in die Zukunft schauen. Also natürlich die obligatorische Frage, was wünscht ihr euch für die Zukunft beim Thema Digitalisierung, digitale Politik? Marina, möchtest du beginnen? Was sind deine Wünsche?
Also generell wünsche ich mir tatsächlich klare Positionen, die auch umgesetzt werden. Und gerade was wir jetzt auch besprochen haben, Desinformation ist ein großes Thema. Also wirklich, dass auch die Gefahren von KI und neuen Technologien beachtet werden, mit eingepriesen und wirksame Methoden entwickelt werden, die wirklich was bewirken.
Lea, was sind deine Wünsche?
Ich glaube, unser Gespräch hat gezeigt, dass Digitalisierung nicht funktioniert als Selbstzweck. Das kann ein gutes Werkzeug sein, wenn wir damit vernünftig umgehen. Und das wünsche ich mir. Also, dass wir Digitalisierung als Werkzeug verstehen, als Werkzeug für partizipative Prozesse, die uns ermöglichen, verschiedene Menschen an Diskussionen teilhaben lassen zu können. Und tatsächlich wünsche ich mir auch, dass wir die anstehenden Wahlen verstehen als eine Chance, unsere Stimmen einzubringen, nicht nur zur Digitalpolitik, natürlich auch das, aber zu allem, was uns wichtig ist und die Chance auch nutzen, die uns da geboten wird.
Sehr wichtig. Olli, wünschst du dir ein Digitalministerium?
Ja, wenn es dann auch gut funktioniert, gerne. Ansonsten bitte eine andere Lösung. Ja, was wünsche ich mir? Übergeordnet ist es, glaube ich, total wichtig, dass wir eine viel konstruktivere Debattenkultur entwickeln. Nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch im Bundestag. Also, dass wir wieder lernen, mehr aufeinander zuzugehen, Kompromisse aufzufinden. Ich glaube, das wird total entscheidend, um auch die Menschen mitzunehmen und da Lust auf Veränderung zu machen. Ganz konkret mit Blick auf diese vielen Digitalaspekte, über die wir gesprochen haben. Ich glaube, ein Grund, warum die Politik bisher das Thema dann in der Realität doch nicht so richtig priorisiert hat, ist, weil es ein Thema ist, mit dem man in der Vergangenheit nicht so viel gewinnen konnte. Also es ist, wenn wir mit Politikerinnen sprechen, die sagen, oh, pff, ja, ist wichtig, aber so mehr Wählerstimmen bringt mir das jetzt nicht. Also eigentlich müssen wir Lust machen auf Veränderungen. Wir müssen zeigen, dass Bürokratie auch etwas ist, das man nicht nur abbauen muss, sondern was auch tatsächlich wichtig für uns ist. Und wir müssen zeigen, dass es auch in der öffentlichen Verwaltung viele, viele Menschen gibt, die super Arbeit machen, die auch Lust haben, anders zu denken, zu experimentieren, eine bessere Fehlerkultur. Aber da reicht es nicht, Gesetze zu verabschieden oder neue Ministerien zu gründen, sondern wir müssen auch tatsächlich den Kulturwandel in der Verwaltung, einen digitalen Kulturwandel in unserer Gesellschaft anstoßen. Und da braucht es tatsächlich positive Vorbilder. Und die würde ich mir in der Politik auch wünschen.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Oliver. Und das sind natürlich gute Wünsche, die ich nur unterstützen kann. Ich wünsche mir natürlich auch, dass alle zur Wahl gehen. Das ist ganz wichtig. Deswegen machen wir das auch hier, dass wir über Themen sprechen, die vielleicht jetzt gerade mal ein bisschen am Rande nur diskutiert werden. Und ich hoffe, ihr hattet alle Spaß daran und habt euch gut unterhalten gefühlt. Ich hatte viel Spaß daran. Vielen Dank für eure Zeit. Und ja, verfolgt den Kanal hier weiter. Ich hoffe, es werden noch weitere Folgen kommen. Und nicht vergessen, alle weiteren wichtigen Informationen findet ihr in den Shownotes. Natürlich Informationen zu den hier vertretenen Organisationen Common Grounds, Stiftung Mercator und Politik Digital. Und natürlich auch noch tiefergehende Links zu Themen, die wir heute hier angesprochen haben. Also viel Spaß dabei und gutes Gelingen. Und dann hören wir uns in welcher Konstellation auch wieder. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.
Tech und Rara. Tech und Rara ist eine Podcast-Produktion der Netzpiloten AG. Produktion und Redaktion Lennart Brauer, Schnitt Marvin Struck, Design Matthias Scholz.